Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch, was jetzt hier gleich stattfinden wird. Zu Gast habe ich Dr. Ricarda Engelmeier. Sie ist CEO und ich glaube auch Gründerin von My Collective und Managing Director des Münchner Management Kolloquiums. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen über My Collective. Bin auch ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt. Herzlich willkommen, Ricarda.
Dankeschön. Schön, ich freue mich. Freue mich, dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Vielleicht sagst du zum Start ein paar Dinge zu deinem Werdegang. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Du hast ja schon ganz spannende berufliche Stationen hinter dir, unter anderem bei Siemens oder auch bei der GIZ. Was ist danach passiert? Wie ist es gekommen, dass du My Collective gegründet hast?
Also Werdegang und My Collective. Also ich habe viele verschiedene Sachen gemacht in meinem Leben. Im Nachhinein sieht man den roten Faden im Lebenslauf. Währenddessen hat sich es manchmal gar nicht so angefühlt. Also vielleicht My Collective. Ich habe My Collective in München gegründet. Ich komme auch aus München, bin allerdings als Teenager weg und als Working Mom Mitte 30 wieder zurück. Und in der Zwischenzeit habe ich alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe in England und Spanien studiert. Ich war viel im europäischen Ausland. Ich habe zwischenzeitlich mal meine Doktorarbeit hier in Deutschland geschrieben, war ein paar Jahre in der Beratung und bin dann aber nach Indien gezogen für 7 Jahre. Und habe dort sozusagen meinen ersten, wenn man so will, ich habe bei der GIZ, hast du ja schon erwähnt, und habe da auch zusammen mit meinem Mann unsere ersten 2 Kinder bekommen. Das heißt, 2 Sachen sind da passiert. Das eine ist, dass ich bei der GIZ angekommen bin zu einem Zeitpunkt, als da diese Zusammenarbeit mit dem Privatsektor aufgekommen ist, was ganz spannend war, weil ich dadurch recht unternehmerisch handeln durfte in einer großen internationalen Organisation, die ja normalerweise projektbasiert arbeitet. So, und das heißt, da hat mich so ein bisschen der Unternehmergeist gepackt. Ich habe zu demselben Zeitpunkt auch zusammen mit meinem Mann Mohamed Yunus kennengelernt, ursprünglich über die Microfinance-Thematik von Mohamed Yunus, aber dann auch über die Social Business, das Social Business-Thema, und habe deshalb sowohl bei der GIZ tatsächlich viele, damals hieß das Public-Private Partnerships, entwickelt und dann auch am Ende die letzten 3 Jahre ein Institut für die GIZ aufgebaut, for Responsible Business, also eine Art, man könnte in der Startup-Lingo würde das jetzt eine Art Carve-Out heißen. Aber eigentlich eine unternehmerische Tätigkeit von einem Institut, einer Organisation aufzubauen und die dann aus einem größeren Institut rauszunehmen, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und währenddessen habe ich auch wahnsinnig viele Freunde unterstützt, die Unternehmen in Business, die in Indien haben, die in Indien Textilgeschäfte machen und so weiter. Also ich habe, glaube ich, den Unternehmergeist dort entdeckt. Und gleichzeitig bin ich Mutter geworden. Beziehungsweise wir Eltern, mein Mann und ich. Und also unsere ersten 2 Jungs kommen sozusagen aus Indien und deshalb bin ich auch, was das Thema Working Mom angeht, eigentlich in Indien sozialisiert. So. Und dann bin ich eben, hast du ja gerade erwähnt, zurück nach Deutschland gekommen, bin zu Siemens und habe dort weiter, also hier in München, in die Konzernstrategie, habe dann Nachhaltigkeitsthemen weiter vorangetrieben und dann kam Kind Nummer 3. So, und Kind Nummer 3, die Helena, die kleine unsere kleine Tochter, ist dann sozusagen in einem deutschen Corporate Setting mit ihrer Schwangerschaft gekommen. Und dann dachte ich mir, when in Rome do as the Romans do, ich nehme jetzt mal Elternzeit, das machen hier alle und anscheinend ist es normal, ein Jahr zu nehmen. Also ich habe mir sozusagen meine Elternzeit genommen und dann auch das, was man hier auch macht, aber ehrlich gesagt quer durch Deutschland normal ist, man genießt die Zeit mit seinen Kindern. Das ist eigentlich unglaublich toll, dass man diese Auszeit bekommt, und habe mir natürlich einen Kinderwagen geschnappt und einen Coffee to go und bin erstmal durch die Straßen in München gelaufen auf einem Bürgersteig, was in Indien ja nicht gab. Also in Indien gibt es einfach fast keine Bürgersteige und deshalb konnte man auch nicht mit dem Kinderwagen rumlaufen, sondern hat dann einfach ein anderes Feld. Das heißt, ich habe es einfach erstmal sehr genossen. Ich habe allerdings auch mich gefragt, wie das sein kann, dass so unglaublich viele andere top-talentierte Frauen und Männer durch den englischen Garten laufen, morgens um 10 Uhr. was natürlich auch schön ist, weil es jeder genießt, aber die Frage ist so ein bisschen, wie kann es sein, dass die eigentlich großteils eben nicht mehr den Weg zurück in unseren Arbeitsmarkt finden? Also ich habe mir das tatsächlich am Anfang erstmal volkswirtschaftlich angeschaut und gedacht, es kann eigentlich nicht sein, dass wir in einem Land leben, in dem Ausbildung bis hin zum letzten Doktortitel staatlich ist und dann aber man nur so ein paar Jahre arbeitet und dann einfach nicht mehr zurückkommt. So, jetzt ist aber so, die Leute, die meisten, sowohl Männer und Frauen, kommen ja schon wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Aber was ich eben bei vielen gesehen habe, und das ist jetzt nicht auf Siemens selber bezogen, sondern quer durch die Industrie, ist, kommen zurück auf eine Horizontalbewegung, sobald sie Mütter oder Vater, also meistens Mütter sind, so. Also wenn man sich die Teilzeitstatistiken in Deutschland anschaut, dann sind es, glaube ich, 7% Männer und 66 Frauen. Also das heißt, ganz oft geht es auf eine, egal ob Teilzeit oder nicht, geht es auf eine Horizontalbewegung in der Karriere hin. Und diese Horizontalbewegung ist ja per se auch was ganz Gutes für eine Zeit. Die Frage ist, wenn dann zweites Kind, zweite Auszeit kommt oder man sozusagen auch nicht mehr daraus rauskommt und wieder zurück auf den Karrieretrack kommt, egal mit welchem Arbeitsmodell, dann ist es tatsächlich ein finanzielles Thema und ein Unabhängigkeitsthema. So. Und für uns, und das ist eben volkswirtschaftlich fragwürdig, ob wir uns das leisten können. Also Fachkräftemangel wird ja jetzt im Moment gerade nicht mehr ganz so groß geschrieben, nachdem jetzt irgendwie eine Rezession ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber im Endeffekt die Fachkräftemangel jetzt doch nicht mehr ganz so groß ist.
Wird sich aber wieder ändern, bin ich zumindest fest von überzeugt.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Wandel. Allerdings ist nicht nur eine ökonomische Beobachtung. Also ich muss auch sagen, bei mir hat sich auch persönlich privat, eben auf der individuellen Ebene, habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich in dieser Elternzeit? Wo sind meine Austauschpartner? Ich rede gerne über, keine Ahnung, Windeln, Wickeln und Schlafdefizit, aber de facto will man ja auch über seine Themen und auch über das, was man in seinem Beruf macht, über das, was man sich auch meistens sehr stark identifiziert, weitersprechen. Und mir haben ganz einfach die Gesprächspartner auch gefehlt zu diesem Bereich, tagsüber so. Und das war so die zweite Perspektive. Und die dritte Perspektive ist eigentlich eine Business-Perspektive, ist, was passiert in den Unternehmen, wenn sie ihre Top-Talente eben verlieren? Und zwar nicht ganz aus dem Unternehmen verlieren, sondern auf so eine Horizontalkarriere verlieren, aber dann halt auch nicht wieder hochziehen können in Führungsebene 1 und 2, wo sie ja eigentlich sehr starke Quoten oder zumindest ambitionierte Diversity-Ziele haben. So, und dann habe ich My Collective gegründet. Ja, das war sozusagen meine Antwort auf meine eigene Situation. Ich habe My Collective gegründet und das kurz vor der Pandemie. Und
man darf gratulieren zu 5 Jahren My Collective, ne? Wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Du hast im September gegründet.
Ja, genau, müsste ich nochmal genau gucken. Also es ist auf jeden Fall, im Endeffekt, die Gründungsphase ist sozusagen in der Elternzeit meiner Tochter gestanden. Die ist jetzt 7 Jahre, ja, aber stimmt, offiziell gegründet habe ich dann ein bisschen später, genau. Ja, und jetzt ist es so, dass My Collective natürlich auch einen Wandel gemacht hat. Also die Idee war, dass wir sagen, wir wollen Frauen und Männer unterstützen. Und wir haben am Anfang angefangen, als kleines Startup, Lean Product, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal erstmal eine ganz spezifische Zielgruppe mit einem ganz spezifischen Produkt. Und dann haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf Top Talents, weil da der Business Case für die Unternehmen am stärksten ist. Keiner will seine Top Talente verlieren. Personio sagt, 120% des Jahresgehaltes kostet es, wenn man ein Talent verliert. Also das war sozusagen der No-Brainer, was den Business Case angeht. So. Und dann haben wir dieses Leadership-Programm, was auch immer noch unser Flagship ist, quer durch die Industrie ausgerollt und haben gesehen, dass wir eben drei Elementen anpacken müssen. Das eine ist sozusagen die Leute, also wir nennen das Connect, Empower, Inspire, das ist sozusagen diese drei Säulen, aber Connect bedeutet, dass wir Talente miteinander vernetzen. Inspire heißt, dass wir schauen, wo es hingeht, was kann man machen, was ist da draußen, was sind für Rollenvorbilder, wie kann man das machen? Und Empower bedeutet, selber sozusagen an sich selber zu gucken, was für Fähigkeiten entwickle ich eigentlich, während ich Mutter und Vater bin. So, und dann haben wir gemerkt, natürlich, das sind natürlich nicht nur die Top-Talente im Leadership-Programm, sondern das ist natürlich auf allen Ebenen in den Unternehmen. Viele Leute sind noch nicht Leader, wenn sie Eltern werden und sehen das als oft sozusagen genau den Bruch. Das heißt, wir sind relativ schnell mit My Collective in die Breite gegangen und haben gesagt, also wir machen jetzt einfach für alle, für Männer und Frauen, egal welcher Hierarchieebene, und in den meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, wird es auch global angeboten. So, und das ist was ganz Interessantes, weil natürlich auf der einen Seite sozusagen der Connect ist natürlich, es ist immer wichtig, da den richtigen Match hinzukriegen. Also mit wem vernetze ich mich, über welche Themen vernetze ich mich? Das haben wir über unsere Plattform und unsere App gemacht. Aber Inspire, das ist sozusagen unterschiedlich. Von was werde ich inspiriert? Ich meine, du machst hier einen Podcast von lauter Leuten, die du reinholst, die sozusagen auch inspirieren sollen. Und ich habe am Anfang an My Collective viele aus meinem Netzwerk Frauen reingeholt, die gesprochen haben, die bei uns in den Impulse-Sessions gesprochen haben, die in der Führungsetage waren. Ich dachte, wir nehmen jetzt die Frauen, die oben, ganz, ganz oben in den Aufsichtsräten sitzen, in den Vorstandsetagen. Und auch ehrlich gesagt, natürlich als Elternzeitler hat man nicht jede zwei Wochen irgendwie eine Stunde lang mal ein Gespräch mit einem Vorstandsvorsitzenden. Das ist nicht so oft. Und habe dann aber gemerkt, dass das zwar tolle Frauen sind, die die Teilnehmer, Frauen und Männer, die Teilnehmer auch inspirieren, die aber alle ihre Elternzeit in der signifikanten Vergangenheit haben. Ja, also 10, 20 Jahre her so. Und und dann haben wir gemerkt, es ist eigentlich ein anderes Verständnis, nicht nur von Elternzeit, sondern auch von Karriere, Karriereweg, Karrierekurve, würde ich mal sagen. Und da hat sich so ein und das ist das, was wir auch schon mal besprochen hatten, ist sozusagen, haben wir eigentlich gemerkt, dass das Rollenvorbild von Eltern, ich würde sagen Frauen und Männern, so radikal verändert hat. Und also meine Theorie dazu ist, dass wir ja schon lange weg sind aus dieser suffragetten Feministenbewegung, wo wir irgendwie noch um Rechte kämpfen. Ja, also das, obwohl ehrlich gesagt eine meiner Business-Mentorinnen noch vor dem Parlament diskutieren musste, ob sie jetzt ihre Habil machen darf als Frau oder nicht. Also so lange ist es auch nicht, aber das sind so 80er Jahre. Ja, so. Und die Frauen, die ich dann eben eingeladen, die jetzt in der Führungsetage waren, sind so in den Nullerjahren eigentlich in ihrer Elternzeit gewesen. Das heißt, die haben meistens, sind weiblich aufgetreten. Also waren jetzt nicht, ich sage, überspitze es mal, alle kurzhaarig und im blauen Anzug, sondern die sind schon weiblich aufgetreten, aber, und vielleicht auch irgendwie mit der Yogamatte unterm Arm und so, aber waren halt auch bei den After-Work-Drinks dabei, haben meistens ihre Kinder von Montag bis Samstag eben an jemand anderen abgegeben, ob das jetzt der Ehemann oder eben externe Nannies waren. Und das kann man natürlich machen, aber es ist nicht das Vorbild für die große, sozusagen die Breite der Mütter und Väter und vor allem nicht mehr jetzt nach der Pandemie. Und diese, ich würde mal sagen, Nullerjahre, die Supermoms, sind auch in der Pandemie ganz schön durchgerüttelt worden. So. Und was dann passiert ist, ist eigentlich, wenn man so will, so eine Art Hockey Curve. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus New Work, dann nochmal weiter sozusagen involviert durch das, was mit Covid passiert ist, dass neue fluide Arbeitsmodelle gekommen sind und dann nochmal dieser Fachkräftemangel. Das heißt, man hat eine ganz komplett neue Situation, in der sich Frauen und Männer auch anders aufstellen. Und das heißt auch, dass nicht nur der Arbeitsmarkt sich anders aufstellt, sondern auch das Rollenvorbild sich total verändert hat. Und ich sehe das als extrem fragmentiertes Rollenvorbild, also sowohl für Männer als auch für Frauen. Und für Frauen ist es von der eine Seite des Spektrums ist wieder zurück zu, also eine rekonservative Bewegung, wenn du so willst, bis hin auf der anderen Seite zu sozusagen, dass man, ja, also ich meine, du könntest jetzt sagen, die Supermoms, die mit einer gestressten Vene auf der Stirn mit dem Boxenfahrrad durch die Städte Deutschlands fahren. Also dieses, ich kann es alles schaffen, you can handle it all und you can have it both, diese ganzen Glaubenssätze. Und irgendwo in der Mitte finden sich sozusagen die verschiedenen Rollenvorbilder. Und ich glaube nicht, dass es, also mein, vielleicht um es auch abzuschließen, für mich ist, es wird jetzt nicht das eine perfekte Rollenvorbild geben, aber in diesem doch sehr fragmentierten Feld muss man besonders viele Rollenvorbilder oder tolle Frauen oder Männer sich anhören, um sich von jedem so ein Stückchen abzuschneiden, damit man für sich selber ein Modell entwickeln kann, was stabil ist, was getestet ist und was mit externen Impulsen inspiriert ist. Und das ist das, was wir probiert haben.
Finde ich super, finde ich auch sehr inspirierend. By the way, ich habe selbst 4 Kinder und kann so ein bisschen nachvollziehen, daher aus eigenem Erleben, dass es eben, wenn man eine grundlegende Veränderung herbeiführen will, nicht nur sein kann, dass man immer nur über die Frauen redet. Du hast es eben gesagt. Also es geht eigentlich darum, Rollenverständnis im Grunde genommen für alle neu zu definieren. Das gefällt mir total gut an eurem Ansatz. So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Lass uns auch vielleicht einmal nochmal drüber sprechen. Hier bei mir im Podcast hören ja viele PersonalerInnen zu. Und die kommen vielleicht aus ihrer Unternehmensdenke, ne, und sagen, ja, wie schaffen wir das denn wirklich auch für uns, die Top-Talente halt zu halten? Also ihr richtet euch ja mit MyCollective einerseits an Firmen, an Unternehmen. Ich denke auch, die finanzieren MyCollective, vermute ich zumindest. Und dann natürlich an die Eltern selbst. Und die beiden Seiten, die würde ich gerne noch einmal so ein bisschen durchleuchten. Ihr habt ja sehr namhafte Unternehmen bei MyCollective am Start. Das sieht man auch direkt bei euch auf der Startseite. Evonik ist dabei, Schaeffler oder Beiersdorf, um nur mal drei große Namen zu benennen. Wie arbeiten die Unternehmen mit euch zusammen? Zahlen die so eine Art Mitgliedsbeitrag oder wie läuft das?
Also wir arbeiten hauptsächlich B2B, also das heißt fast immer mit Unternehmen. Ab und zu mal kommen sozusagen sogenannte Selbstzahler, wenn man das so will, zu uns, was kein Problem ist, aber das Faktor ist, unser Business ist eigentlich ausgerichtet auf Unternehmen. Aber es gibt eben immer mal wieder einzelne Mütter oder Väter, die sagen, ich will nämlich selber investieren, das ist eine Zeit, in der ich was machen will. So, das ist so das Erste. Und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, waren in der Anfangsphase hauptsächlich DAX-Unternehmen, weil die einzigen waren, die Quote hatten. So, und die Quote hat ja einen gewissen Trickle-Down-Effekt in verschiedene Ebenen. Das heißt, die haben ambitionierte Ziele. Und diese ambitionierten Ziele zu erreichen, führt genau dahin, wo wir eben ansetzen, in der Pipeline. Und das sind jetzt aber mittlerweile nicht nur DAX- und MDAX-Unternehmen, sondern auch viele Startups oder auch Mittelständler, Unternehmen wie zum Beispiel Best Secret oder auch mal ein Startup wie Vida. Also sehr breit. Und wir haben ein Programm, was wir sozusagen für deren Elternzeitler anbieten. Was wir während der ganzen Elternzeit und nach der Elternzeit. Was wir aber jetzt verstärkt, gerade jetzt sozusagen in den nächsten Jahren angehen werden, ist nicht so sehr auf die, also auch, das ist das ganze Programm, sozusagen auf die Zielgruppe zu gehen, aber ganz verstärkt in die Kommunikation mit der Non-Target Group, also mit der Nicht-Zielgruppe. Nicht immer nur mit denen sprechen, die betroffen sind, sondern zu sagen, wir müssen mit den Vorgesetzten der Elternzeitler sprechen. Oder erstens. Zweitens, wir müssen mit NHR-Business-Partnern sprechen. Das sind diejenigen, die Ersten sind, die davon erfahren, dass jemand in Elternzeit geht und es dann anders aufsetzen. Wie können die ihren, wir nennen das How-to-Stay-in-Contact-Prozess, also dieses, wie kann man wirklich aktiv in Kontakt bleiben? Wie kann man sich den Mitarbeitern strategisch helfen, in dieser Zeit aktiv zu sein? Also das heißt, und dann gibt es vielleicht noch andere Gruppen, natürlich Top-Management. Also wir sprechen sowohl HR als auch direkte Vorgesetzte von Elternzeitlern, was in großen Unternehmen nicht unbedingt gleich in der Top-Etage ist. Und dann aber auch eben in der Top-Etage sozusagen mal einen kleinen Impuls sozusagen zu geben. Da machen wir natürlich jetzt keinen Elternzeitkurs, wenn wir der Führungsetage sprechen, sondern da sprechen wir über Parenting Skills und welche Art von Future Skills es sind. Das heißt, was ist das Kapital, was im Unternehmen schlummert in den Eltern? Oder noch eine vierte Zielgruppe, mit der wir viel sprechen, das sind die, die noch nicht in Elternzeit sind. So, die sind aber sehr schwierig einzuladen, weil die natürlich keine Lust haben, sich ein Post-it auf die Stirn zu kleben, wo drauf steht, ich werde bald schwanger. Also das heißt, wir laden da nicht explizit ein, sondern im Endeffekt machen wir, also ich halte viel Vorträge in sozusagen so Townhall-Meetings oder Strategietagen, die sowieso schon da stattfinden, wo sowieso schon alle sind. Und dann spricht man da eben nicht spezifisch über Elternzeit und wie man jetzt den HR-Prozess während der Elternzeit von einer glorifizierten Checkliste zu einem echten sozusagen Prozess macht, sondern da spricht man eben, also ich spreche dann meistens über Skills, weil das ist eigentlich das, was was wirklich den Mehrwert fürs Unternehmen zeigt. Und dieser Mehrwert ist nochmal über diesem, vorher hatte ich diese 120% von Personio erzählt, das sind ja eigentlich Kosten, die man hat mit einem Wechsel. Aber was ich sehe, und das ist das, was eigentlich meine Motivation ist, zu sagen, Eltern, die im Unternehmen bleiben, haben unglaublich viele neue Fähigkeiten. Und die müssen sie selber erstmal identifizieren bei sich, dann verbalisieren als echtes Skillset, und das ist nicht Multitasking, weil das gibt's ja leider gar nicht, sondern das ist halt was anderes. Wir geben dem ganzen Namen, wie zum Beispiel Multitasking haben wir umgetauft in Sequential Single Tasking with a Parenting Engine. Also man muss halt schon noch viele Sachen machen, aber eine nach der anderen. Und Parenting Engine heißt, man muss vielleicht mal ein bisschen Gas geben und es effizienter machen. Und vielleicht muss man auch priorisieren, ja. Und priorisieren, Sachen loslassen. Bei uns heißt es dann The Art of Letting Loose. Das ist ein echtes Skillset, so.
Mir gefällt der Ansatz gut und ich glaube auch, dass das in unsere Zeit total reinpasst. Also ich bewege mich ja oft in ganz anderen Ecken. Also ich war zum Beispiel letzte Woche auf einer großen HR-Tech-Konferenz in Las Vegas. Eins der ganz großen Themen dort ist eben auch das ganze Thema Skill-Management. Also weg von Berufsbildern hin auf Skills, was total Sinn macht, weil wenn wir nach vorne schauen, wissen wir gar nicht, welche Berufsbilder neu entstehen durch die Digitalisierung beispielsweise, welche vielleicht auch verschwinden. Also macht es wenig Sinn, sich daran zu orientieren. Es macht viel mehr Sinn, sich an den Skills der Menschen zu orientieren. Und ja, da bin ich natürlich deiner Meinung, dass Elternschaft ein naturgemäß, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dazu zwingt, neue Skills aufzubauen. Und natürlich kann man die auch übertragen. Das hat ja Teilen auch viel mit Leadership zu tun, ohne jetzt die Analogie zu weit treiben zu wollen, ne? Und die Mitarbeiter als Kinder zu bezeichnen und die Führungskräfte als Eltern. Aber in Ansätzen gibt es da sicherlich ganz viele Skills, die übertragbar sind. Das finde ich gut. Das heißt, die Unternehmen, die finanzieren euch dann auch an der Stelle. Genau. Das heißt, wer jetzt Interesse hat und zuhört als HR-Business-Partnerin, die kann sich gerne an Ricarda wenden. Ich würde mal dein LinkedIn einfach in die Shownotes reinhängen. Genau, natürlich wie auch die My Collective Website.
Immer gerne, genau. Und gerne eben, also ich glaube, was wir so ein bisschen, also was das ist, was wenn sich jemand an uns wendet, sozusagen, dann ist das natürlich, das eine ist, sich um die Elternzeitler zu kümmern. Aber das andere ist wirklich, was wir jetzt nochmal viel mehr in den Fokus setzen, ist, das Narrativ zu verändern. Also das heißt, eben nicht nur die ein, zwei Top-Talente zu trainieren und denen zu helfen. So, das machen wir natürlich auch. Aber das heißt, viel auch einfach zu sagen, was ist denn in dem Gesamtunternehmen das Narrativ? Was denkt der Vorstand? Was denkt Ebene 1 und 2? Was denken die gesamten HR-Business-Partner? Was denken die? Also wir arbeiten viel mit Unternehmensberatungen auch. Da gehen ja die meisten Leute, bevor sie in die Familienzeit kommen, und schicken dann ein Jahr später, wenn sie ihren Job in der Industrie haben, die Geburtsanzeige. Also das heißt, da muss man viel früher ansetzen. Das heißt, da muss man ganz aktiv in diese Target-Group, die ich gerade mit dem Post-it so nett beschrieben habe. Ja, das ist so ein bisschen oder vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Endeffekt ist es so, man überlegt sich natürlich, wo man seine Familiengründungszeit hat. Ja. Und die Sache ist, was du gerade gemeint hast, ist ja, die Unternehmen sind ja alle in einer extremen Transformation, die ja auch nicht aufhört. Es ist ja nicht so, dass man ein Change-Projekt macht und es dauert 5 Jahre und dann ist es abgeschlossen, sondern man hat so eine konstante Transformation. Und wenn man sich mal anschaut, du hast gerade gesagt, Skills Management, ja, oder Skills Set ist der Fokus. Man muss neue Fähigkeiten haben. Und wenn man diese Future Skill Listen von OECD oder WEF sich anschaut, dann sind da bei den Top 10 50-70% Tech Skills. Und zwar nicht Digital Literacy oder so, man muss ein bisschen was verstehen von dem digitalen Tech-Zeug, sondern es ist Quantum und also einfach echte Tech Skills, die man sich auch nicht so schnell anlernen kann. So, und die restlichen, sagen wir mal 30-50%, sind Soft Skills. Zum Beispiel Empathie. So, und Soft Skills kann man nicht in einem Strategietraining eine Woche am Starnberger See lernen. Ja, das geht einfach nicht.
Das ist so.
Das heißt, es gibt ja hier ganz viele, die sagen, man braucht, 10.000 Stunden, um ein Skill zu erlernen. Also, warum nicht die 24 Stunden, 7 Tage die Woche Job ohne Schlaf, den man als Mutter oder Vater hat, als Trainings sozusagen Gründen nehmen und als wie eine Sportanlage, in der man diesen Skillset lernt. Und das ist das, was ich versuche zu vermitteln, dass man du bist jetzt vierfacher Vater, hast du gesagt, dann hast du vierfach die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel zum Thema Empathie, sowohl als Lehrer mit Spiegelneuronen sozusagen deinen Kindern beizubringen, dass sie selber Empathie empfinden können, als auch jedes Mal, wenn dich ein Baby angeschrien hat, musstest du deine aktiven Zuhörfähigkeiten sozusagen anschmeißen und hast damit deine Empathie in deinem Leadership-Style und in deinen sozusagen Futures-Skill sozusagen weiterentwickelt.
Was mich interessieren würde, Ricarda, sehe ich genauso, rennst du offene Türen ein bei mir. Was ich mich nur gerade frage, und du hast das eben schon angedeutet, wir bewegen uns im Moment leider in einer Phase, wo all das, was sich schon entwickelt hatte, ich rede jetzt von den Jahren 2020 bis Q1 22, gerade teilweise auch wieder zurückgedreht wird. Also die Offenheit, wirklich zu erkennen, dass wir keinen Fachkräftemangel mehr haben, sondern einen Arbeitskraftmangel. Das ist ja überhaupt erstmal das erste Thema, das zu akzeptieren, weil am Ende durch die Marktgegebenheiten natürlich bestimmte Notwendigkeiten entstehen. Also das Erblühen dieser ganzen New Work-Thematik, von der man im Moment gar nichts mehr hört, ist ja ausschließlich auf den Markt zurückzuführen und die Notwendigkeit, dass eben für jeden CEO eins der Top 3 Themen war, wie komme ich an die richtigen Mitarbeiter ran? Ja. Und wie halte ich diese? Im Moment, wegen der Wirtschaftslage, nicht ganz das heiße Thema. Unterschwellig schwelt das natürlich weiter, weil die Demografie sich parallel ja weiterentwickelt und wir massenweise Abgänge aus der Arbeitskraft, aus der Workforce Deutschlands erleben, schleichend gerade im Hintergrund, demnächst wieder ganz deutlich, garantiert auch in der Presse kommuniziert, wenn die wirtschaftlichen Zeiten besser werden. Aber genau das Thema, was du jetzt ansprichst, da würde mich interessieren, wie offen sind die Top-EntscheiderInnen im Moment dafür? Ich halte es für total sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und ich hoffe, dass du sagst, jetzt aus deinen Gesprächen erlebst du da auch eine große Offenheit. Allerdings befürchte ich, dass du sagst, naja, war schon mal einfacher.
Also ich habe ja zwei Hüte auf. Ja. Das heißt, ich bin ja sowohl mit My Collective in der, ich würde mal sagen, Diversity-Bubble unterwegs, aber ich bin ja auch als Geschäftsführerin vom Münchner Management Kolloquium in einer ganz anderen Industrie sozusagen Umfeld. In der Diversity-Bubble hört man viel Leute, die sich beklagen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt natürlich diese Fachkräftemangel-Thematik sozusagen, das sehe ich auch. Ich sehe da in dieser Diversity-Bubble, sehe ich, dass man sagt, was ist denn das, was sozusagen das Positive noch ist? Ja, was sind diese Fähigkeiten? Und das sieht man schon stark, dass es viele, man kann sagen, AI Reskilling oder Digital Literacy Reskilling. Also in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, sind manchmal riesen Plakate, an denen man vorbeiläuft und sagt, naja, jetzt haben wir gerade alle digital abgeskillt. Und dann frage ich mich, was ist das, so 3 Stunden, in denen man irgendwie mal ChatGPT erklärt bekommt? Aber das heißt, die ganzen HR-Abteilungen sind natürlich wahnsinnig beschäftigt damit, diese neuen Fähigkeiten sozusagen abzuhören. Das, was das alles kostet, was es an Organisation ist. Und die Frage ist, wie digital literate sind die denn dann wirklich? Und wie viel kann man wirklich dafür benutzen? Das heißt, warum nicht einen, ich würde mal sagen, umsonst Skill, den sich die Mitarbeiter zu Hause holen, viel mehr noch in den Vordergrund stellen? Und da rennt man schon offene Türen mit ein.
Also durchaus auch auf der anderen beruflichen Seite bei dir.
Ja, genau. Naja, so, und jetzt ist es natürlich beim Münchner Management Kolloquium ist es so, dass wir da, das ist der Kern unserer Industrie. Das ist sehr viel breit. Das hat mit der Diversity Bubble gar nichts mehr zu tun, sozusagen, außer dass ich natürlich ein intrinsisches Interesse habe, auf dieser Bühne bei 80 C-Level und hauptsächlich CEOs, sozusagen unserer DAX und Konzern und MDAX, natürlich mindestens 30-40% Frauen zu sehen. So. Das ist nicht ganz so einfach, weil ich natürlich jetzt keine Veranstaltung habe, wo ich irgendwie 10 Leute einlade und dann mal sage 5-5, sondern bei 80 Sprechern, die alle eben CEOs oder C-Level sind, in der DAX-Industrie, da kann ich mich von der Quote gar nicht so weit entfernen. Beziehungsweise das ist ein großer Aufwand. Aber das ist natürlich meine intrinsische Motivation, wie du vielleicht schon gemerkt hast. So. Aber um das Thema sozusagen jetzt Elternzeitler oder Diversity-Ziele, du hast recht, das ist dann nicht mehr so groß geschrieben. Ja, es geht jetzt irgendwie, alle machen sich Sorgen ums Geschäft. Es gibt verschiedene, also von IG Metall und sonstigen verschiedenen Statistiken, die sagen Double Digit Down. Wir haben jetzt erstmal andere Probleme. Richtig, allerdings Top-Talente will man nie verlieren. Erstens. Zweitens, große Unternehmen haben weiter Diversity-Ziele und Diversity-Quoten, die sie erreichen wollen. Also das heißt, das bleibt. Und was ich als ein Riesenthema sehe, ist eben Skills im Generellen. Dass man sagt, wir müssen schauen, dass unsere gesamte Belegschaft für die Zukunft gewappnet ist. Und da gehören eben nicht nur Tech-Skills dazu, sondern auch Soft-Skills. Und diese Soft-Skills sind, und das ist eben das, was mein ursprüngliches Thema ist, wir als Eltern wissen, dass man unglaublich viel lernt, aber es ist nicht so einfach, das wirklich als echtes Toolkit zu identifizieren bei sich und zu sagen, ich hab nicht nur das verbalisiert und habe jetzt einen tollen englischen Titel, den ich da draufschreiben kann und den sage ich auch noch in meinem Vorstellungsgespräch, sondern ich fühle mich tatsächlich gestärkt. Und dieses Gefühl und diese sozusagen diese Überzeugung, damit rauszugehen und dann auch, zum Beispiel hatte ich ja ein gutes Beispiel, eine Teilnehmerin, die in einem extrem ingenieurslastigen Unternehmen arbeitet und sagt, sie arbeitet nicht in einem männerdominierten Umfeld, sondern in einem Umfeld, wo nur Männer sind und weiß, dass Empathie ihre Stärke ist. So, und sie hat erzählt, sie sitzt in diesen Meetings und weiß jetzt, dass Empathie, wusste sie vorher schon, aber jetzt hat sie sozusagen nochmal die Bestätigung, sie weiß, dass Empathie ist das, was sie stark macht. Sie weiß aber auch, dass es in diesem Umfeld nicht gebraucht wird. Das heißt, die tuned es wie bei so einem Keyboard-Dashboard, zieht man sozusagen diese 2, 3 Hebel nach unten. Dann sagt sie, jetzt habe ich aber nur noch ein paar Hebel übrig, die oben sind, damit fühle ich mich nicht sicher genug, dann sage ich lieber gar nichts mehr, weil ich überhaupt nicht weiß, ob ich noch genug Kraft habe, sozusagen noch mitzukommen. Und stattdessen, wenn man es einmal weiß, dass es eine Fähigkeit ist, lässt man alle Hebel oben und spielt diese Empathiefähigkeit, auch wenn man jetzt in dem Raum vielleicht nicht gerade in der Führungsrolle ist, aus und lässt andere Leute, die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind, mal zu Wort kommen, schließt andere mit rein und auf einmal hat man, ich nenne es immer schon Leading from below, kann man seine Stärke in einem Umfeld ausspielen, was komplett anders ist. Und gerade in Transformationen braucht man das. Gerade wenn es stressig wird, gerade wenn es darum geht, wer behält eigentlich die Nerven, wer schaut, dass es wirklich noch zu guten Entscheidungen kommt und nicht zu den Entscheidungen, wo irgendwie der Vorgesetzte am lautesten schreit. Also das heißt, ich glaube, umso mehr ist es jetzt wichtig, sich darauf zu besinnen, was man wirklich mit reinbringen kann. Und ich denke, gerade bei so, also ich sehe den größten Hebel im Moment eben nicht in dieser Zielgruppen sozusagen orientierten Kommunikation, sondern eben genau das auf die meistens Führungsetage oder eben Manager-Level, die im Endeffekt die Veränderung im Unternehmen tatsächlich bearbeiten können. Und das ist, glaube ich, die Veränderung.
Im Hinblick auf die Zeit, wir sind schon leicht drüber. Oh, erstmal danke, du hast jetzt schon unglaublich viel Inspirierendes gesagt. Im Hinblick auf Saatkorn, ich habe ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, da war jetzt schon viel dabei. Trotzdem meine Frage, gibt es irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat?
Also Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Also sagen wir mal so, was mich inspiriert hat, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, eine Sache, die ich gerade in den letzten paar Tagen so erlebt habe, ist, wir sprechen davon, Diversity zu leben, innovative, fluide Arbeitsmodelle zu erlauben und zu pushen, ob das jetzt Führung in Teilzeit ist oder Tandem oder sonst was. Und wir machen das auch selber. Früher bei Siemens hieß das immer Walk the Talk. Ja? Also das heißt, wir machen das selber. Und wir haben zum Beispiel bei My Collective haben wir gerade 2 Elternzeiter. Ich habe jemanden eingestellt, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie ist schwanger. Sie hat jetzt noch irgendwie 4 Monate zu arbeiten. Dann geht sie in Elternzeit. Dann haben wir sie schwanger eingestellt, haben danach ein Tandem sozusagen organisiert und haben jetzt doch nochmal alles auf den Kopf gedreht. Also das heißt, wir sind extrem flexibel. Aber was ich gemerkt habe, what comes around goes around, man bekommt es alles wieder zurückgezahlt, wenn man investiert. Weil das Menschen sind, die sagen, das ist toll, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, hier mein, ich sag's jetzt mal, innovatives, fluides Arbeitsmodell, ob das jetzt Schwangerschaft, Elternzeit, Tandem oder sonst was ist, dass wir versucht haben, darauf einzugehen, Lösungen versucht haben zu finden, und dann im Endeffekt, wenn sich dann alles Mögliche ändert, Business, Produkt, Lage, dass dann auch der Wille da ist, von allen wieder darauf einzugehen. Und das ist was besonders Schönes, weil das ist das, was ich Unternehmen auch mitgeben will. Also wenn ihr eingeht auf diese Zielgruppe, ja, die ja nicht nur Elternzeitler sind, sondern die auch Eltern sind, die in der Arbeit stehen, das ist ja nochmal 20 Minuten, nochmal 10, 15 Jahre, dann kriegt man auch was zurück. Und das, was man zurückkriegt, ist flexible, motivierte Mitarbeiter, die mit einem in einem konstant wandelnden Geschäft umgehen. Und das habe ich gerade selber erlebt und das inspiriert mich.
Super, sagt Dr. Ricarda Engelmeier von MyCollective. Ich sage jetzt erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg. Man merkt, das kommt sehr stark von innen heraus, was du vorantreibst, was ich wiederum inspirierend finde. Also danke nochmal und ja, wir bleiben in Kontakt.
Danke dir, danke Gero.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.